Deutschlandfunk.
Ihr hört den Hörsaal, einen Podcast von Deutschlandfunk Nova. Wir suchen für euch die spannendsten Vorträge aus der Wissenschaft, damit ihr gesellschaftliche und politische Entwicklungen noch besser für euch einordnen könnt. Ich bin Katrin Ohlendorf, schön, dass ihr mit dabei seid. Den Vortrag, den ich euch diesmal mitgebracht habe, den sollte sich der US-Präsident Donald Trump vielleicht auch mal anhören.
Also es ist kein Nullsummenspiel, miteinander zu handeln, es ist ein Plussummenspiel. Beide haben mehr davon. Und dann ist es doch eigentlich dämlich, wenn man das nicht betreiben würde.
Sagt der Wirtschaftshistoriker Werner Plumpe. An die Vorzüge des Freihandels, an die glaubt Trump aber ganz offensichtlich ja nicht sehr. Er erpresst die Handelspartner der USA und überzieht die Welt gerade mit Zöllen. Seine sogenannten Deals, das sind gar keine. Anders gesagt, die Welt steckt gerade mitten in einem Wirtschaftskrieg. Ob Trumps Rechnung am Ende aufgeht?
Da bin ich sehr skeptisch, ob das funktionieren kann. Denn der Unterschied zum 19. Jahrhundert ist der, im derzeitigen Wirtschaftskrieg haben es die USA nicht wie damals Großbritannien letztlich mit eher kleinen, wenig handlungsfähigen Gegnern zu tun.
Sondern mit China beispielsweise.
Man möchte die nationale Wirtschaft stark machen, stärker als die andere, kann das aber nur oder kann es nur gut machen, indem man mit der anderen handelt. Das ist, wenn man so will, paradox.
Aber das lehrt nun mal die Geschichte der Wirtschaftskriege, sagt Werner Plumpe. Und diese Geschichte, die gucken wir uns heute genau an. Da geht es natürlich nicht nur um Trump und die USA. Das ist nur das Ende einer langen Kette von Konflikten. Nein, wir schauen auch auf viele andere Länder und darauf, was wir aus dieser Geschichte lernen können für heute und ja, vielleicht auch für die Zukunft. Werner Plumpe war bis 2022 Professor für Wirtschafts- und Sozialgeschichte an der Goethe-Uni in Frankfurt am Main. Ja, und der ist jetzt also im Ruhestand, aber offensichtlich gar nicht mal so ruhig. Gerade erst nämlich hat er ein Buch veröffentlicht, Gefährliche Rivalitäten, Wirtschaftskriege von den Anfängen der Globalisierung bis zu Trumps Dealpolitik heißt das. Darauf baut sein Vortrag auch auf. Gehalten hat er diesen Vortrag im Rahmen der, ja, ich muss sagen, wirklich tollen Reihe VHS Wissen Live. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt von ca. 300 Volkshochschulen in Deutschland, Österreich, der Schweiz und in Italien. Verlinke ich euch. Jetzt also Werner Plumpe für euch.
Danke für die freundlichen Worte, für die Einladung, hier zu Ihnen nach Esslingen zu kommen. Und nicht nur guten Abend nach Esslingen, sondern ganz generell, wo immer auch die Menschen gerade mir zuhören. Es geht um das Buch Gefährliche Rivalitäten, eine Geschichte der Wirtschaftskriege von den Anfängen in der frühen Neuzeit bis zur Zoll- und Handelspolitik von Donald Trump und setzt sich historisch auseinander mit der Frage, wie eigentlich Staaten ihre jeweiligen Konkurrenzen ausgetragen haben. Und da war Wirtschaft naheliegenderweise immer eins der Mittel. Das heißt also, Wirtschaftskriege sind ein historisches Thema, wenn man so will, sui generis. Man hat immer versucht, dem anderen, wie heißt das so schön in der Sprache der Müller, das Wasser abzugraben, damit der, der oben ist, seine Mühle betreiben kann und der weiter unten am Wasser sitzt, kein Wasser hat, um die Mühle zu betreiben. Das ist auch eine Form des Wirtschaftskrieges, die den meisten Menschen, die sich mit vor- oder mit älterer Wirtschaftsgeschichte auskennen, wahrscheinlich noch ganz bekannt ist. Das Thema ist überaus aktuell, das muss ich niemandem sagen, obwohl das Buch entstanden ist eigentlich schon aus einer Serie von Lehrveranstaltungen, die ich an der Universität in Frankfurt durchgeführt habe seit den 2010er Jahren. In der einen oder anderen Weise war das historisch immer wichtig, das Thema. Man denke nur an die Kontinentalsperre von Napoleon gegen England oder an die Blockade Deutschlands im Ersten Weltkrieg oder an andere Dinge, nur um diese beiden jetzt mal zu nennen. Aber durch die Wahl von Donald Trump, durch die erste Wahl und dann durch die zweite, ist das Thema überaus aktuell geworden. Aber ich möchte den Eindruck vermeiden, das Buch sei dieser Aktualität halber geschrieben worden. Es ist eher so, dass diese Aktualität dann einen gewissen Rückenwind ausgelöst hat, weil naheliegenderweise auch der Verleger gesagt hat, nun mach mal schnell und liefer das Buch, denn das könnte die Öffentlichkeit interessieren. Der Veröffentlichungsdruck war also von daher relativ stark. Aber Sie oder wer auch immer es liest, soll es dann selber beurteilen, ob ich diesem Druck standgehalten habe oder eben nicht standgehalten habe. Ich habe auf jeden Fall nicht versucht, eine Phänomenologie von Wirtschaftskriegen zu machen. Das gibt es, so eine Art Lexikon, in dem man alle möglichen Formen von Wirtschaftskriegen aufzählt, die schon mal gewesen sind. Dann haben die Engländer keinen französischen Wein getrunken und die Franzosen haben das von den Engländern nicht gekauft und die Deutschen haben keine russische Gerste ins Land gelassen und ich weiß nicht was. Da gibt es sehr, sehr viele Fälle. Das könnte man von der alten Geschichte bis in die Gegenwart machen, bis zu den Sanktionen, die gegen Russland derzeit ergriffen worden sind. Aber darum geht es mir nicht, eine Phänomenologie zu machen, also eine Art Lexikon, Reallexikon der Wirtschaftskriege und Auseinandersetzung, was das Buch eher versucht, ist eine Art Geschichte zu schreiben. Geschichte zu schreiben, in dem eine Art innerer Faden entdeckt wird. Das geht dann mit den ersten Blockaden los, die werden aufgelöst, die ändern sich, es kommen neue, es kommen wieder andere Akteure hinein und das geht immer so weiter. Und das Interessante daran ist, dass Wirtschaftskriege immer erinnert werden. Also man weiß in gewisser Weise, die Menschheit weiß, worauf sie sich eingelassen hat. Und wenn sie das nächste Mal damit wieder anfängt, dann reagiert man in der einen oder anderen Weise darauf. Die meisten von Ihnen werden den Namen McKinley noch nicht gehört haben. McKinley war ein amerikanischer Präsident des 19. Jahrhunderts, der für seine Hochschutzzollpolitik berühmt ist. Und Donald Trump beruft sich explizit auf ihn, weil er mit dieser Politik erfolgreich gewesen sei. Das heißt, die Politik, die Donald Trump macht, ist keineswegs aus der Geschichte herausgegriffen, eine erratische Handlung irgendeines Menschen, der dazu neigt, seine Haare gelb zu färben, sondern das ist in einer gewissen historischen Logik. Das repräsentiert eine gewisse historische Erfahrung. Ob die zutrifft oder nicht, das ist dann auch eine Frage, auf die in diesem Buch eine Antwort gefunden werden soll. Aber wichtig ist zu sehen, es wird hier eher eine Geschichte der aneinander anschließenden, sich aneinander erinnernden und sich in gewisser Weise auch dadurch voneinander, gerade wegen dieser Erinnerung voneinander unterscheidenden, verschiedenen Wirtschaftskriege geht. Der Vorteil einer solchen Herangehensweise besteht zum einen daran, dass man sich darauf beschränken kann, auf das, was man für exemplarisch hält. Das ist ein Vorteil. Das zweite ist, man kann dadurch Umschläge in historischen Entwicklungen deutlich machen. Wann ändert sich eigentlich was? Wann geht es von einer eher offensiven Phase der Wirtschaftskriege unter welchen Bedingungen in eher zurückhaltende, vielleicht sogar in wirtschaftsfriedliche Zeiten über? Und wann kann es wieder anders auftreten? Welche Ordnungsmöglichkeiten entstehen? Welche Ordnungsmöglichkeiten vergehen? Da werden also nicht theoretische Rezepte formuliert, sondern man schaut immer genau, oder ich habe versucht, genau hinzuschauen, was ist historisch eigentlich so möglich gewesen, was ist nicht möglich gewesen und was kann uns das zweifelsfrei lehren. Der Ausgangsgedanke des Buches ist nicht sehr kompliziert. Der geht eigentlich davon aus, dass er sagt, Freihandel ist doch eigentlich in Ordnung. Freihandel ist Wohlstandsförderung. Fördernd. Freihandel, wohlgemerkt, ein Handel, den Menschen freiwillig miteinander eingehen, machen, den gehen sie immer nur zum gegenseitigen Nutzen ein. Kein Mensch würde irgendeinen Handel eingehen, von dem er nichts hat. Das wäre, dann wäre er entweder verrückt oder er wäre in einem Maße altruistisch, dass man nur noch, ich weiß nicht was, so christlich oder wie auch immer erklären könnte, dass jemand alles weggibt. Aber normalerweise sagen die Menschen, ich gebe dir dies und ich bekomme das für dich und das ist für uns beide vorteilhaft. Und wenn man das tut, dann kann man das auch auf den Freihandel, wenn man das so annimmt, diese These, dann kann man das auf den Freihandel übertragen. Und dann kann man sagen, eigentlich ist das für alle wohlstandsfördernd. Aber wenn man sich die Geschichte anschaut, dann ist Freihandel eigentlich eher die Ausnahme als die Regel. Das ist ja ein ganz wichtiger Punkt. Warum macht ihr eigentlich das, was für euch alle von Vorteil ist und woran ihr euch alle nach euren Möglichkeiten beteiligen würdet? Warum macht ihr das eigentlich nicht? Warum kommt das so selten in einer Weise zustande, die für alle vorteilhaft ist? Der erste Punkt, der ganz eindeutig ist, ganz klar: In einer Welt ohne Staaten oder Obrigkeiten, früher hätte man Obrigkeiten gesagt, heute sagt man Staaten, wären diese Auseinandersetzungen nicht der Fall. Jedenfalls grenzüberschreitende Wirtschaftskriege hängen immer an Maßnahmen, die die Obrigkeit oder der Staat ergreift. Die einzelnen Akteure, die machen das nicht. Französische Bauern kommen nicht auf die Idee, englischen Trinkern keinen Wein mehr zu liefern. Warum sollen sie das nicht tun? Das ist für sie ja ihr Brot- und Buttergeschäft. Da haben sie ja was davon. Aber wenn der englische Staat meint, die Franzosen, die benutzen ihre Weinverkäufe nach England, um ihre eigene Rüstung zu finanzieren, dann verbieten die Engländer ihren eigenen Leuten, französischen Wein zu trinken. Und auf der anderen Seite sagen die, dann könnt ihr euch eure Wolle irgendwo hinstecken. Die kaufen wir nicht mehr von euch, sondern die holen wir uns anderswo. Also die Staaten bringen hier einen Moment der Konkurrenz und der Auseinandersetzung mit hinein. Das ist jetzt von mir etwas vereinfacht gesagt, aber im Moment geht es erst zunächst mal um einfache Ausgangsgedanken. Ohne Staaten, ohne Obrigkeiten wäre das nicht der Fall, glaube ich jedenfalls. Dann gäbe es natürlich auch umfassende wirtschaftliche Rivalitäten. BMW und Mercedes leben in einem Land und sie sind gleichwohl harte Konkurrenten untereinander. Also dass Konkurrenz da ist, ist dadurch ja nicht ausgeschlossen. Im Gegenteil könnte man sagen, Wettbewerb wird ja von uns eher tendenziell sogar als positiv angesehen, als leistungssteigernd, effizienzfördernd. Da gibt es sicher auch sehr viel unfaires Zeug in diesem Wettbewerb. Aber das Unfaire, wenn irgendjemand versucht, die Preise zu manipulieren oder irgendwelche Produktpiraterie oder Ähnliches betreibt, das ist nicht nur schädlich, das ist auch marktfremd und das ist in den meisten Volkswirtschaften auch illegal. Bei uns hier ist es ganz klar, Wettbewerb auf preisbildenden Märkten ist erwünscht. Und er wird seit der Mitte des 20. Jahrhunderts jedenfalls, also seit Erhard diese Wirtschaftspolitik gemacht hat, ja politisch auch gestützt. Aber was wir hier bei uns als Wettbewerb wünschen, das gilt grenzüberschreitend eben nicht nur. So. Also wir würden wahrscheinlich, unser einer, was er so aus Frankreich nachfragt, Gänseleber, Pastete oder Champagner, je nachdem, was man so gerne hat, der würde wahrscheinlich froh darüber sein, wenn man das preiswert beziehen kann und wenn die eigenen Produkte dort preiswert verkauft werden können. Aber die Obrigkeiten sehen das anders. Da geht es nicht einmal vorrangig um wirtschaftliche Effizienz. Es geht aus der Sicht der Obrigkeiten in der Regel eigentlich eher um Selbstbehauptung. Wobei der Zugriff auf wirtschaftliche Ressourcen hilfreich ist oder auf jeden Fall hilfreich sein kann. Obrigkeiten sind nicht immer nur an der Leistungsfähigkeit der Ökonomie, sondern an der eigenen Handlungsfähigkeit orientiert. Für die spielt die Ökonomie eine zentrale Rolle, aber keineswegs so, wie sich das der einzelne Mensch vorstellt, der an seinen Bedürfnissen orientiert ist. Die Obrigkeit, spätestens seit der militärischen Revolution der frühen Neuzeit, also dem Übergang zu großen Heeren mit Artillerie, Befestigungssystemen etc. pp., also das Militär wirklich sehr, sehr teuer wurde, der Obrigkeit ist völlig klar, dass der Zusammenhang von Staatsbildung und Selbstbehauptung auf der einen Seite und ökonomischer Leistungsfähigkeit ganz ohne Frage zwei Seiten einer Medaille sind. Das ist denen klar. Das war schon in kleineren deutschen Territorien klar, dass wenn man nicht dazu in der Lage war, sich aufgrund seiner eigenen Ressourcen oder von Geld, das man sich irgendwo geliehen hat, gegen den Nächsten zu verteidigen, dass man dann im Zweifelsfall um seine Existenz bangen musste. Und das galt für die größeren Staaten ganz ohne Frage. Zumal die Konflikte, die zwischen diesen Staaten ausgetragen worden sind, ja häufig gar keine wirtschaftlichen Hintergründe hatte, sondern territoriale und Machtansprüche, seit dem 16. Jahrhundert in zunehmendem Maße auch konfessionelle Ansprüche. Wenn man das austragen wollte, musste man aber Ressourcen haben, um diesen Krieg zu führen. Und man musste auf jeden Fall mehr Ressourcen haben als der andere. Die eigene Stärkung und die Schwäche realer oder potenzieller Gegner, das ist der eigentliche Kern von Wirtschaftskriegen. Das ist der eigentliche Kern von Wirtschaftskriegen, der insofern eben nicht in der Logik der einzelnen Menschen liegt, der einzelnen Händler, der einzelnen Käufer, der einzelnen Anbieter, sondern die in der Logik von Staaten liegt, die in Konkurrenz zueinander stehen. Mit dem Übergang zum modernen Kapitalismus, also so seit dem 17. Jahrhundert, ist der Zusammenhang dynamisch geworden und jetzt wird es vielleicht etwas undurchschaubar im ersten Moment, gleichzeitig paradox. Was meine ich damit? Reichte es lange hin, einen einfachen Zugriff auf kriegswirtschaftliche Ressourcen, kriegswichtige Ressourcen zu besitzen, auf Gold, auf Metall, auf Menschen und sowas, und den Gegner daran zu hindern, dieses Gold oder dieses Silber zu bekommen und die Menschen zu haben und. Kommt, seit der Kapitalismus sich als ein dynamisches ökonomisches System durchgesetzt hat, genau diese Dynamik als Bedingung des Selbstbehauptungserfolges ins Spiel. Wir werden hinterher im historischen Teil sehen, dass es die jungen kapitalistischen Staaten waren, die sich in Wirtschaftskriegen in der Regel am besten durchsetzen konnten, weil sie die größten Ressourcen mobilisieren konnten. Aber diese Leistungsfähigkeit, die ökonomische Dynamik, das ist die gleichzeitige Erfahrung, die man macht, die ist umso ausgeprägter, je mehr es eine leistungsfähige internationale Arbeitsteilung gibt. Also je mehr ich Dinge aus dem Ausland beziehe, die ich brauche, je mehr ich Dinge ins Ausland verkaufen kann, die brauchen, umso mehr dynamischer wird die gesamte Wirtschaft. Und das ist eine ganz eigenartige Erfahrung. Man möchte die nationale Wirtschaft stark machen, stärker als die andere, kann das aber nur, indem man mit der anderen handelt. Oder kann es nur gut machen, indem man mit der anderen handelt. Das ist, wenn man so will, paradox gewisserweise. Das hat man lange Zeit hinter merkantilistischen Theorien versteckt, die zurzeit auch wieder eine relativ große Rolle in den USA spielen. Merkantilistische Theorien, die unterstellten, dass der internationale Handel so eine Art Nullsummenspiel ist. Und manchmal hat man den Eindruck, der gute Donald Trump denkt genauso. Was der eine gewinnt, verliert der andere. Das war eine Sache, die im 17., 18. Jahrhundert in Großbritannien, Frankreich, das waren die großen Wirtschaftskriegsnationen Europas, ganz, ganz ausgeprägt gewesen ist. Da gab es viele Theorien, viele Vorstellungen davon, dass man dem anderen schaden müsste, dass man möglichst viel Geld im eigenen Land halten müsse, dass das also nicht abfließen dürfe, dass man das gute schwäbische Gold nicht dazu benutzen dürfe, um, ich weiß nicht was, Kaffee aus Frankreich zu importieren oder Ähnliches zu machen. Das müsse man alles anders organisieren. Man müsse möglichst alle Wertschöpfung im eigenen Land halten, möglichst viel Gold ins eigene Land ziehen, dann sei man reich. Und wenn das Gold abfließt in ein anderes Land, dann sei das plötzlich reicher und man sei selber ärmer. Diese Vorstellung, so abstrus sie uns heute vorkommen, obwohl ich nicht weiß, ob sie im Einzelnen alle so abgelehnt werden, das müsste man dann sehen. Die wurden aber schon im 18. Jahrhundert brüchig, weil sehr viele Kaufleute in den verschiedenen Ländern mit den Theorien gar nichts anfangen konnten. Warum, wie gesagt, soll ein französischer Weinhändler keinen Wein nach England verkaufen? Ja, das seht ihr, warum soll ich das nicht machen? Und warum soll ein englischer Trinker, aber das gibt in England riesige Debatten darum, warum der soll keinen guten französischen Claret kaufen und stattdessen irgendwelches verschnittenes, hochprozentiges Zeug aus Portugal trinken, weil das irgendwie billiger ist und weil man da mit denen einen Vertrag hat, dass man da seinen Schnaps bzw. sein hochprozentiges Zeug mit Wollexporten bezahlen kann. Also kein Geldabfluss stattfindet. Das sehen die gar nicht ein. Beide Seiten nicht. In England gibt es dann eine große Literatur darüber, dass so Claret trinken, also Rotwein trinken, das sei für Mädchen. Und ein richtiger, anständiger Engländer, der würde Schnaps trinken, beziehungsweise Portwein oder also höherprozentige Dinge. Das geriet aber vor allen Dingen durch die Vorstellung der Händler sehr stark ins Wanken. Es kam die Überlegung auf, dass der ökonomische Nutzen doch eigentlich für beide Seiten da ist. Also es ist kein Nullsummenspiel, miteinander zu handeln, es ist ein Plussummenspiel. Im Grunde genommen verdienen beide. Beide haben mehr davon. Und dann ist es doch eigentlich dämlich, wenn man das nicht betreiben würde, wenn man also den erkennbaren Nutzen für die Untertanen in Frage stellen würde. Die müssten für schlechte Produkte mehr Geld ausgeben, nur damit die Obrigkeit besser darstellt. Und das würde sie dann noch nicht mal, weil die Wirtschaft ja gar nicht davon profitieren. Das setzte sich mehr und mehr durch. Und die Namen dann schließlich Adam Smith und zu Beginn des 19. Jahrhunderts David Ricardo haben das dann auch theoretisch alles sehr schön gefasst. Die Staaten haben aber gleichwohl an solchen diskriminierenden Maßnahmen festgehalten. Und jetzt kommt etwas, das bis in die Gegenwart eine große Rolle spielt. Die haben an diesen Maßnahmen festgehalten, weil sie kalkuliert haben, dass der andere mehr leidet als man selbst. Und das ist ein Zweck, ein Ziel, was man erreichen wollte. Den Engländern war in gewisser Weise schon klar, dass die vielen Teezölle, die man betrieb, oder die faktische Diskriminierung des französischen Weins und, was da alles gemacht worden ist, dass das wirtschaftlich gar nicht so unbedingt vorteilhaft gewesen ist. Aber zum einen, die hohen Teezölle füllten die Staatskasse und zum anderen schadeten sie anderen, die unter Umständen als Konkurrenten auftreten würden. Und von daher ist David Hume, der eine wirklich wichtige Rolle in der englischen Öffentlichkeit in der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts spielte, jemand gewesen, der ganz klar gesagt hat, wir sollten möglichst Freihandel machen, da, wo wir das machen können. Das ist eigentlich für alle nützlich. Da, wo es darum geht, andere zu verdrängen, vom Markt fernzuhalten, die etwa für uns als unangenehme Konkurrenz auftreten konnten. Das war seinerzeit etwa die schlesische Leinwand in den amerikanischen Kolonien. Die Sklaven sind ja in Leinzeug gekleidet worden und das kam in der Regel aus Schlesien. Da habt ihr gesagt, da dürft ihr ruhig draufhauen und das dürft ihr ruhig verbieten und bezollen oder sonst irgendwas zu machen. Also man hielt schon daran fest, der Gedanke ist seither in der Welt, wir können uns Wirtschaftskriegsmaßnahmen so lange leisten, solange die Kosten für die andere Seite höher sind als für uns. Und das ist ein politisches Kalkül, das ist ökonomisch, würde ich sagen, ziemlich riskant so zu reden, aber ein politisches Kalkül, das im Einzelnen nur schwer, sagen wir mal, zu beseitigen ist. Das Kalkül existiert, ganz ohne Frage. Das gilt bis heute. Die Rivalitäten, die ich hier angesprochen habe, sind eben, wie gesagt, nicht ausschließlich immer aus ökonomischen Gründen erfolgt. Auch politisch überhöhte Rivalitäten waren häufig der Anlass. Einer der ersten Punkte, ich werde Ihnen gleich einige Kapitel des Buches genauer vorstellen, haben damit zu tun, dass vor allen Dingen die Konflikte zwischen Spanien, dem Habsburgerreich im 16. Jahrhundert und Frankreich, den Niederlanden und Großbritannien, England, im Grunde auch konfessionelle Hintergründe hatten. Und seinerzeit dachte Spanien, dass man mit der Verfügung über die Ressourcen Lateinamerikas, Mittel- und Lateinamerikas, fast Nordamerikas, Lateinamerika, dass man damit in Europa mehr oder weniger eine wieder monokonfessionelle Situation durchsetzen könnte, also den Protestantismus ausrotten. Und das hat natürlich dann in erheblichem Maße zu Gegenmaßnahmen der anderen Seite geführt, die dann aber sehr schnell in eine Art Wirtschaftskrieg umschlugen, was man sich genauer anschauen sollte. Aber man muss es einfach festhalten, erst mit den modernen Staaten und der Staatlichkeit werden Wirtschaftskriege, Handelskriege und Staatsbildung koevolutiv. Sie bedingen sich faktisch gegenseitig. Also jetzt zu glauben, verzichtet mal darauf, das ist ganz schwierig zu sagen. Das Buch ist aufgebaut in gewisser Weise historisch, nicht in gewisser Weise ganz eindeutig historisch. Es geht los mit einem Kapitel über Spanien, die Habsburger und die Portugiesen, die die neue Welt für sich beansprucht haben. Das wissen Sie alle, ja. Im 15. Jahrhundert entdeckt man das, den Seeweg nach Indien, den Seeweg zur Westküste Afrikas, schließlich irgendwann landet Kolumbus ja auch in Amerika. Und das sind alles Territorien, in denen gibt es keine christliche Herrschaft. Und nach der damaligen Vorstellung ist das Land, was keine christliche Herrschaft hat, die man respektieren muss, freies Land, das von Gott gegeben ist. Und wenn es genutzt und verteilt werden darf, dann hat darüber der Papst zu entscheiden als Gottes Stellvertreter auf Erden. Und Portugal und Spanien bemühen sich ganz stark darum, ihre Rechte in Amerika und in Afrika und in Asien als Monopolrechte zugesprochen zu bekommen. Und das funktioniert auch. Daraufhin sagen die zu ihren Gegnern in Frankreich, in England und in den Niederlanden, Kinder, das läuft da unten nicht mehr, das machen wir alleine. Eure Leute haben da nichts verloren. Ich habe eben schon angesprochen, das war auch eine wichtige Ressource für Karl V. im Konfessionskrieg, der seit den 1530er Jahren mehr oder weniger permanent tobte, eine wichtige, starke Position zu beziehen. Und allein deshalb hat man das in Frage gestellt. Und dann wäre es auch die große Frage, wer hat hier eigentlich den Wirtschaftskrieg erklärt? Die Spanier und die Portugiesen, als sie gesagt haben, ihr dürft hier nicht handeln? Oder als die anderen gesagt haben, ihr könnt uns mal mit eurem Vertrag von Tordesillas und mit euren Vorstellungen, die ihr da habt, das sind seien eure Monopolrechte. Auf jeden Fall beginnt in dieser Zeit ein ganz offener Wirtschafts- und Kaperkrieg, der über insgesamt fast 150 Jahre läuft, bis zum Westfälischen Frieden 1648, in dem Spanien endgültig seine Monopolrechte aufgeben muss. Weil die Engländer, die Franzosen und die Niederländer sich als die besseren Seeleute, die erfahrenen, effizienteren, schnelleren und in gewisser Weise auch, was den Sklavenhandel angeht, skrupelloseren Seeleute gezeigt haben. Sie verdrängen Spanien jedenfalls, aber es hat immerhin fast 150 Jahre gedauert. Dann schließt sich der Aufstieg der Niederlande an. Die Niederlande werden im 17. Jahrhundert zum, wenn man so will, Spediteur und Transporteur der Welt. Die niederländische Flotte ist um 1660 größer als alle anderen europäischen Flotten zusammen. Das darf man nicht unterschätzen. Das ist nicht dieses kleine feuchte Eckchen da oben an der Rheinmündung, wo man im Wesentlichen sich mit, ich weiß nicht, mit Holzschuhen und Windmühlen beschäftigt. Nein, 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 nein. Das ist eine wirkliche, wirkliche Weltmacht, die den Kolonialhandel beherrscht, die aber vor allen Dingen auch das, was die Niederländer sogenannte Modercommercie nennen, das ist der Handel zwischen dem Baltikum und Großbritannien und Westeuropa. Aus dem Baltikum kommen Getreide, Holz und andere Dinge, die Länder wie England und die Niederlande dringend benötigen, faktisch vollständig beherrscht. Außerdem hat man den Fischfang in der Nordsee faktisch technisch monopolisiert. Die Holländer sind die Ersten, die Fabrikschiffe haben und guten Matjes anbieten. Die englischen Händler können da nicht mithalten. Der englische Fisch ist nicht so gut. Wenn die Holländer liefern, freuen die sich, die Leute kriegen den. Aber das gefällt den Engländern nicht. Und England versucht gezielt, die holländische Position zu zerstören. Es wird erst massiver Druck auf die Niederlande ausgeübt. Dann kommt es in den 1650 Jahren zu den Navigationsakten. Das erst Cromwell, dann aber auch die Regierung unter König Karl II. Sagt, es dürfen Kolonialgüter in England nur auf englischen Schiffen angeschafft werden. Es dürfen nur englische Schiffe weiter die Kolonialgüter auf den Kontinent verbringen. Es dürfen keine holländischen Schiffe mehr in englischen Kolonialhäfen landen etc. pp. Also man will die wirklich abdrosseln. Und das wozu führt das zum Krieg? Es gibt in dieser Zeit drei niederländisch-englische Seekriege. Wenn Sie Interesse haben, schauen Sie sich das mal an. Der große holländische Admiral de Ruyter, heute in Holland eher umstritten. Und die anderen, die da waren, die großen Seeschlachten, die Gemälde, die gemacht worden sind, das zeigt alles einen Krieg, der im Wesentlichen zur See ausgetragen worden ist. Aber es ging ausschließlich darum, dass die Holländer das nicht akzeptieren wollten, dass die Engländer sie aus dem Kolonialhandel verdrängen würden. Dass die Engländer das schließlich geschafft haben, lag nicht nur daran, dass man sich die Spaltung der Niederlande zum Verbündeten gemacht hat zwischen den Royalisten dort, also die dem Statthalter, dem Wilhelm von Oranien anhingen und den bürgerlichen Patriziaten in den Städten, sondern gemeinsam haben England und Frankreich dann die Niederlande überfallen und letztlich aus dem internationalen Handel herausgedrängt. Dass England sich letztlich durchsetzen kann, ist aber weniger eine Folge dieser Kriege, sondern vor allen Dingen eine Folge, dass England sich gleichzeitig wirtschaftlich ganz schnell modernisiert. England ist das erste Land, das sich industrialisieren kann, das die Voraussetzungen hat wegen Kohle und anderer Dinge, das moderne Fabriken schafft, das also insofern eine ganz eigene, autonome wirtschaftliche Stärke entwickelt, der die Holländer nichts entgegenzusetzen haben. Die Holländer haben eben die ganze Zeit, hier merkt man die Wichtigkeit der Energiefrage, gestatten Sie mir diese Bemerkung zum Rande, die haben in der Energiefrage immer auf das Verbrennen von Torf gesetzt. Den hatten sie. Dadurch haben sie auch ihr Land sozusagen unter Wasser gelegt, weil dann haben es enttorft und dann lag das unter Wasser. Mit Torf erreichen sie aber keine Temperaturen, mit denen man Eisenerz flüssig machen kann. Das kann man nur mit Koks. Aus Kohle. Und da hatten die Engländer reichlich Kohle und reichlich Koks und waren von daher dazu in der Lage, die neuen technologischen Möglichkeiten des Werkstoffs Stahl, Eisen und Stahl frühzeitig anzuwenden und zu nutzen. Das hat auf der einen Seite einen gewaltigen Pull-Effekt, weil alle anderen plötzlich genügend Material zur Verfügung haben, was sie verarbeiten können, für Geräte, für alles Mögliche. Und das hat einen Push-Effekt. Und es hat einen gewaltigen Pull-Effekt, weil eben die Eisen- und Stahlindustrie und der Kohlenbergbau selber aufgebaut werden müssen. Das ist ein gewaltiger Punkt, den haben die Niederlande nicht erlebt. Und dass sie sich dann schließlich darauf verlegen, ihren Reichtum zu benutzen, die englische Industrialisierung zu finanzieren 1688 mit der Glorious Revolution wird ja die holländische Regierung, faktisch auch die englische, hat da hier einen gewissen hinteren Sinn. Aber die Kriege waren keineswegs auf, sondern nun brechen sie in massiver Weise zwischen Ludwig dem 14. und Großbritannien auf, beziehungsweise zwischen Ludwig dem 14. und den anderen Mächten des europäischen Kontinents. Das ist ein Krieg, der mit dem spanischen Erbfolgekrieg Ende des 17., Anfang des 18. Jahrhunderts losgeht und im Grunde anhält bis zur Niederlage Napoleons bei Waterloo im Jahre 1815. Das ist ein permanenter Krieg, der im Wesentlichen geführt wird um die Aneignung der Ressourcen in den Kolonien. Also der Krieg wird die großen Schlachten, vor allen Dingen im Siebenjährigen Krieg, 1757 bis 63, das wäre 56 bis 63, das wird vor allen Dingen in Amerika geschlagen. Ja, wo die Engländer nach und nach die Spanier, die Franzosen völlig verdrängen, bis es noch Reste oben am Hudson gibt und im heutigen Kanada noch existiert. Es wird in Indien, wird das geschlagen, wird die Frage gestellt, wer hat hier die wichtigen Ressourcen in der Hand? Das wechselt ständig zwischen offenem Krieg, zwischen Kaperkrieg, zwischen allen möglichen anderen direkten Formen der Sabotage, der Diskriminierung, des Handelsboykotts hin und her. Es gibt immer nur sehr kurze, ruhige Phasen und schon wieder bricht der nächste Krieg aus. Der Höhepunkt dieser kriegerischen Auseinandersetzung unter, wenn man so will, militärischen Gesichtspunkten, Wirtschaftskriegsgesichtspunkten, das war die Kontinentalsperre von 1808, mit der Napoleon dann gesagt hat, na gut, wenn ihr mit uns gar nicht wollt, und Engländer hatten vorher auch schon die französischen Häfen gesperrt und alles Mögliche gemacht. Engländer waren nie zimperlich, wenn es darum ging, ihre eigenen Interessen robust durchzusetzen. Hat er gesagt, nun Kinder, dann ist es eben vorbei mit dem Kontinent. Man hatte sich in Tilsit vorher ja verständigt mit dem russischen Zaren, dass auch der russische Zar mitmacht, und hat den Engländern gesagt, das war's jetzt für euch auf dem Kontinent, ihr kommt hier gar nicht mehr an. Folge war davon, dass die Engländer eben eine Totalblockade über den europäischen Kontinent verhängt haben. Und das ist ja ein Wirtschaftskrieg, ein überaus interessanter Laborfall gewesen, diese ja bis 1813, bis zur Völkerschlacht bei Leipzig in etwa anhaltende Kontinentalsperre, weil sie zeigt, was wozu führt. England bekommt vom Kontinent kein Holz, kein Getreide, keine anderen Produkte mehr. In England werden die Preise teurer. In England brechen soziale Unruhen aus. In England gibt es erhebliche soziale Auseinandersetzungen. Im Kontext der Frühindustrialisierung hat man in England eine unglaubliche Angst davor, dass auf der Insel passiert, was auf dem Kontinent schon war, dass es eine Revolution gibt. Ist aber nicht passiert. Der Kontinent dafür ist aus dem internationalen Handel verschwunden. Es tauchen keine Deutschen, keine Niederländischen, keine Französischen, keine anderen Schiffe irgendwo mehr auf. Die Holländer, die Franzosen waren der größte europäische Zuckerimporteur. Spielt überhaupt keine Rolle mehr, ist vorbei, Feierabend. Das Gleiche gilt für die Holländer. Die können hinterher im Leben, nachdem sie, nach dem Wiener Frieden, dann wieder zurück können sie wieder zurück in den internationalen Handel. Und sie hatten das große Glück, dass ihre Kolonie, die Kapkolonie, von den Engländern übernommen worden ist, aber ihre wirtschaftlichen Interessen dann nicht in Frage gestellt worden sind, sodass sie an ihre alten Dinge wieder anknüpfen konnten. Aber die anderen waren im Grunde genommen aus der internationalen Wirtschaft verschwunden. Und wenn man sich das heute anschaut, würde man sagen, war der Preis, den die napoleonische Kontinentalsperre gekostet hat, so gewaltig, dass die Vorteile einer Art um Frankreich gruppiertes kontinentales Wirtschaftssystem aufzubauen, dagegen überhaupt nicht getragen haben. Als das vorbei ist, 1815, ist England die Macht, die die Weltwirtschaft beherrscht. Und jetzt passiert etwas, was für meine Betrachtung außerordentlich wichtig ist. England ist nach 1815 aufgrund seiner inneren Stärke und der Tatsache, dass es keine größere konkurrierende Seemacht mehr gibt, jedenfalls in Europa nicht. Die Chinesen wollten es ja freiwillig auch gar nicht tun, ist dazu in der Lage, die Regeln zu bestimmen, nach denen gespielt wird. Das war man in der Zeit vorher nicht. Von Karl dem V. an bis zu Napoleon war immer umstritten, wer nach welchen Regeln hier Handel treibt, wie miteinander umgegangen wird, was man tut, was man nicht tut. Die Engländer sagen nach 1815 folgende: Wir sind so stark. Wir können unsere Industrieprodukte, unser Geld, unsere Technik, alles in die Welt hinausbringen. Und was wir jetzt mit Wirtschaftskrieg erreichen müssen, ist nicht mehr Abschottung und Zoll und Behinderung, sondern dass die anderen ihre Märkte öffnen. Also die englische Politik geht vom Protektionismus über zum sogenannten Freihandelsimperialismus. Und das macht man wieder sehr, sehr robust. England führt das 19. Jahrhundert ist alles in allem gesehen ein militärisch eher nicht so wichtiges Jahrhundert gewesen. Keine so großen Kriege geführt worden. Aber England führt gezielt immer massiv Schritte durch, um seine eigenen Interessen durchzusetzen. Da, wo das nicht passiert, da greift man schon ganz deutlich ein. Und die schönen Beispiele im Buch auch dargestellt, das waren die Opiumkriege, mit denen man China geöffnet hat. Der Hintergrund ist simpel. Indien, wir wissen es, ist informell englische Kolonie, also die East India Company kontrolliert, ist der englische Staat, ist im Hintergrund. Aber Indien bezieht sehr viel mehr Waren aus China, als es dorthin liefern kann. Und auch England über Indien bezieht sehr viel mehr Waren aus China, als es dorthin hinliefern kann. Man nennt das eine negative Handelsbilanz. Dem entspricht in der Regel eine negative Leistungsbilanz. Das heißt, man muss da Silber rüberschaffen oder anderes rüberschaffen. Das ist nicht schön. Was macht man? Man fragt sich, welche Güter werden denn in Indien, in China nachgefragt, die wir denen liefern könnten? Und da ist nicht so viel. Die stehen nicht auf englische Wollanzüge und auf also andere Dinge. Aus England steht man nicht so. Also hat man den Opium geliefert. Das ist aber eigentlich verboten. Man hat sogar selber verboten. Und die chinesische Seite hat es auch verboten. Aber die East India Company und andere haben den Schmuggel toleriert, weil man auf die Weise seine Leistungsbilanz ausgleichen konnte. Naja, irgendwann stand den Chinesen das hier oben. Und dann haben sie im Hafen von Shanghai die Opiumkisten beschlagnahmt und haben die Dings von Bord geworfen, englische Kaufleute in den Knast gesteckt und ähnliches mehr. Daraufhin sind die englischen Kaufleute zur englischen Regierung und haben denen gesagt, Kinder, ihr müsst da eingreifen. Das geht so nicht. Und die englische Regierung war in einer dämlichen Situation, weil sie selber trat ja als eine moralische Macht auf. Man hatte gerade den Sklavenhandel verboten. Man hatte auch eindeutig erklärt, dass der Drogenhandel nicht in Frage kommt. Aber unter der Hand war die ganze Sache ja eben doch zu lukrativ. Und dann sind eben englische Kanonenboote aufgetaucht vor Shanghai. Denen hatten die Chinesen nicht wirklich was entgegenzusetzen. Dann hat man den nach dem ersten Opiumkrieg Anfang der 1840er Jahre sogenannte ungleiche Verträge aufgezwungen. Das heißt, die mussten Hafenstädte öffnen, die mussten Siedlungsgebiete für Europäer schaffen, die mussten denen die rechtliche Autonomie zugestehen, etc. pp. Das hat nicht wirklich funktioniert, weil die Chinesen da immer weiter einen Widerstand gemacht haben. Dann kommt es später in den 1850er Jahren zum nächsten Opiumkrieg, diesmal mit französischer und amerikanischer Beteiligung. Auch der Peking wird geplündert und. Das ist schon ganz, ganz heftig, was da passiert. Und danach werden weitere Häfen geöffnet, weitere Vorrechte eingeräumt. China erlebt diese ganze Zeit als einen Prozess der permanenten Demütigung. Zumal weitere Kriege sich anschließen. Es kommt der Boxeraufstand und dann diese europäische Expedition, an der auch deutsche Truppen mehr beteiligt waren. Kaiser Wilhelm ja mit seiner bekannten Rede beteiligt waren. Es kommt zum chinesisch-japanischen Krieg, bei dem die Japaner sich Taiwan aneignen. Das ist eine einzige Demütigung, die nur gemacht wird vor dem Hintergrund, dass China einen gewaltigen Markt darstellt und dass es gewaltige Ressourcen hat, auf die man gerne Zugriff hätte. Es gibt so Menschen aus der Menschheit, die sagen, wenn man nur jedem Chinesen ein Taschentuch verkaufen könnte, wäre die ganze Industrie über Jahre ausgelastet. Das funktioniert. England schafft auf diese Weise, mal robust, mal mit Handelsmöglichkeiten, mit Lateinamerika eher Handelsmöglichkeiten, in China eher diese Form der Marktöffnung, eine große Zone des Freihandels, an der teilzunehmen immer attraktiver wird. Und als die Deutschen in den 1870er Jahren nach der Reichseinigung 1871 dann selber sagen, okay, wir übernehmen den englischen Goldstandard und wir machen im Freihandel mit, ist plötzlich dieser englische Freihandel das dominierende mit Goldstandard, also mit einem festen Währungssystem, das dominierende System, das nicht erzwungen worden ist, in China vielleicht, aber sonst eigentlich deshalb sich durchsetzt, weil es für alle so vorteilhaft ist. Zum Kaiser Wilhelm I. ist keiner hingegangen und hat gesagt, hier, puff, wir erledigen dich, wenn du hier nicht mitmachst. Sondern die haben gesagt, wir machen das aus eigenen Stücken. Das Gleiche gilt für Frankreich, das Gleiche gilt für Italien, für die Niederlande, für alle anderen. Die einzigen, die eine Ausnahme spielen, sind die USA. Eine Ordnung entsteht, weil sie zwar von einer Macht dominiert, aber für alle vorteilhaft ist. Und das wirkt auch. Der ökonomische Strukturwandel, die erste Globalisierung nach 1870, das geht ab, wie sagt man, im Ruhrgebiet wie Schmidts Katze. Also es ist ganz gewaltig, dieser Prozess, der da abläuft. Nun macht England allerdings die dumme Erfahrung, dass man eine Ordnung geschaffen hat und garantiert, von der man selber gar nicht am meisten profitiert. Sondern man könnte eher sagen, man war so stark zu Anfang, dass man alles regeln konnte. Die anderen nutzen diese Spielräume, entwickeln sich, werden größer, werden stärker, werden bedeutender und stellen plötzlich die führende Rolle Großbritanniens in Frage. Das hat Großbritannien, anders als im 20. Jahrhundert, wozu wir jetzt kommen, akzeptiert. Man war zwar über den Aufstieg der Deutschen und der Amerikaner nicht sonderlich erfreut und hat auch rumgemault und hat auch mal so Nadelstiche gemacht wie dieser Merchandise Marks Act, also Made in Germany und solche Sachen. Aber das ist alles mehr oder weniger unbedeutend gewesen. Im Grunde genommen hat man gesagt, okay, die profitieren alle, andere profitieren sogar mehr davon, aber wir sind immer noch das Land mit dem höchsten Pro-Kopf-Einkommen. Uns geht es gut, wir stehen hier eigentlich gut da. Wir lassen uns hier nicht auf irgendwelche Gewaltregeln oder Gewaltmaßnahmen ein. Das ist ganz eindeutig. Der Erste Weltkrieg ist nicht aus wirtschaftlichen Gründen entstanden. Der Erste Weltkrieg entsteht aufgrund von diplomatischem Versagen 1914. Das kann man nicht anders sagen. Aber er wird natürlich sofort als Wirtschaftskrieg geführt. Englische Blockade, deutsche Gegenblockade, Blockade im Mittelmeer, Blockade in der Ostsee. Also wenn Sie sich die Wirtschaftskriegsmaßnahmen im Ersten Weltkrieg anschauen, dann sind sie ganz gewaltig. Aber es zeigt sich jetzt hier, wie bei Napoleons Kontinentalsperre auch, dass eine Gegenblockade des Kontinents gegen Großbritannien allein geografisch nur sehr schwer möglich ist. Insofern war England in der vorteilhaften Situation, hat dafür aber einen gewaltigen Preis gezahlt. England war 1918 zwar Sieger des Krieges, aber de facto nicht mehr das, was es vor dem Ersten Weltkrieg gewesen ist. Von Frankreich, Russland, Italien und Deutschland schon ganz abgesehen, die gemessen an der alten Größe und Herrlichkeit überhaupt nichts mehr hatten. Was wir nun 1919, 18, 19, 20 erleben, ist aber etwas ganz Interessantes, nämlich, dass es keine Wiederherstellung einer Ordnung aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg gibt. Großbritannien kann das nicht. Die haben das Geld schlicht nicht mehr und die sind wirtschaftlich auch gar nicht mehr so bedeutend, dass sie sagen können, wer mit uns handelt, handelt mit der Welt. Das ist nicht mehr der Fall. Die einzigen, die es machen könnten, die aus diesem Krieg unzerstört hervorgegangen sind, wo sich das Gold gesammelt hat, wo die Menschen hingeflohen sind vor dem europäischen Kriegsterror und Szenario, das sind die USA, aber die USA machen es nicht. Der Woodrow Wilson tritt zwar an mit seinen Vorstellungen, seinen 14 Punkten und mit Völkerbund und allem Möglichen, aber wer unterschreibt den Versailler Vertrag nicht? Die USA. Wer tritt dem Völkerbund nicht bei? Die USA. Wer engagiert sich in Europa jedenfalls staatlich nicht, sondern nur über private Banken? Die USA. Die halten sich da heraus. Und zwar aus dem klugen Kalkül, dass sie keine Ordnung wiederherstellen wollen, in der London die erste Rolle spielt. Und was kehrt wieder zurück? Die Zeit, die wir von vorher hatten. Eine mehr oder weniger chaotische Ordnung mit vielen verschiedenen Mächten, von der jede zu klein ist, um ignoriert zu werden, aber auch keine groß genug ist, um den anderen irgendeine Ordnung aufzuzwingen. Und das führt zu einer Wiederkehr der großen Konflikte in dieser Zeit, die nicht erst mit dem Zweiten Weltkrieg losgehen, sondern die wir vorher schon haben. Italiens Angriff auf Äthiopien ist der erste Krieg gewesen, der vom Völkerbund seinerzeit mit Sanktionen belegt worden ist. Es gab Stahl- und Kohlesanktionen gegen Italien ab nach 1936. Japan ist mehrfach sanktioniert worden wegen seiner aggressiven Politik auf dem chinesischen Festland, wo man versucht hat, sich Ressourcen anzueignen, weil das rohstoffarme Land ohne diese Ressourcen sich nicht weiterentwickeln kann und die USA Japan doch sehr stark drangsalieren in der gesamten Zeit. Gegen Italien und Japan werden erste Maßnahmen ergriffen, ironischerweise gegen Deutschland nicht. Da sind keine Maßnahmen ergriffen worden. Der Zweite Weltkrieg ist dann wiederum eine politische Auseinandersetzung, die ihre eigenen Gründe hat, aber in der die Wirtschaft von Anfang an eine Rolle spielt. Das lasse ich jetzt hier mal auch angesichts der Zeit nur kürzer laufen. Es passiert aber genau wieder das Gleiche. Die Amerikaner sind am Ende des Krieges, obwohl sie nicht die einzige Siegermacht sind, aber im Grunde die einzige Siegermacht. Die Hälfte der Weltindustrieproduktion fällt auf die USA. Ja, sie sind die einzigen, die überhaupt Handlungsspielräume besitzen. Und in Bretton Woods und in den folgenden Jahren bei der Grundlegung der Weltwirtschaftsordnung setzen sich die Amerikaner auch durch und gehen über die Briten relativ kalt hinweg. Sie installieren eine neue Ordnung, eine Pax Americana nach 1945, die logischerweise den Osten nicht dabei hat, also Russland und China nicht dabei hat, die nun als Systemgegner gelten, die aber beide wirtschaftlich nicht so bedeutend gewesen sind, dass sie das wirklich in Frage gestellt haben. Aber was sie machen ist, für den Rest der Welt schaffen sie eine inklusive Ordnung. Das ist zwar dollarimperialistisch. Ja, man ist auch ganz klar, was in Griechenland passiert, was in anderen Orten der Welt passiert. Sobald irgendjemand dagegen aufbegehrt, werden die Amerikaner relativ robust. Aber dieser Dollarimperialismus gestattet es Deutschland, Frankreich, Italien, den Niederlanden, Japan und ich weiß nicht wem, an einer florierenden offenen Weltwirtschaft teilzunehmen, die USA als großen Markt, als Technikgenerator zu haben. Die sind alle dabei. Und auch wenn Deutschland und Japan sich relativ schnell entwickeln, auch wieder schneller entwickeln als Amerika, was die Amerikaner nicht gerne sehen, wird das aber nicht als Bedrohung empfunden, weil das sind ja nun wirklich politisch impotente Figuren. Japan und Deutschland, nach dem Krieg haben die ja nie wieder versucht, gegen den Stachel der amerikanischen Ordnung zu löcken. Und als dann 1989 die Sowjetunion und der Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe zusammenbricht, 1999, 91 die Sowjetunion aufgelöst wird, da kann man sagen, wir haben eine Welt und eine Weltwirtschaftsordnung und ihr Ausdruck ist die WTO, die World Trade Organization. Und das ist, wenn man so will, der Höhepunkt, the end of history, wurde gesagt, ja, von Paul Kennedy, wo man sagen kann, es hat sich eine Ordnung durchgesetzt und diese Ordnung ist jetzt für alle so vorteilhaft, dass die alle freiwillig mitmachen werden. Sogar die Chinesen machen dabei mit. Sogar die Russen, erst dieser doch gelegentlich taumelnde Jelzin und dann auch Putin macht dabei mit. Alle machen sie dabei mit. Alles ist ganz wunderbar. Und jetzt passiert wieder Folgendes. Das funktioniert. Also unter Billy Clinton funktioniert es ganz wunderbar. Unter Bush Junior funktioniert es auch ganz wunderbar. Obwohl, da zeigt sich bereits ab, dass der Clash of Cultures kommt, der als Wirtschaftskrieg. Da gehe ich jetzt auf diese kleine, auf die andere Sachen, so Ölkrieg und solche Sachen gehe ich nicht ein. Können wir in der Diskussion vielleicht nochmal. Wer weiß, wie das sich abläuft. Aber nach kurzer Zeit machen die, seit 2006, 2007, machen die USA die Erfahrung, dass sie ein Theater, einen Raum geschaffen haben, und mit ihrem eigenen Militär auch garantieren, von dem vor allen Dingen China profitiert, das sich dramatisch schnell entwickelt. Zu Anfang hat man immer noch gedacht, unter Deng Xiaoping, das ist eine verlängerte Werkbank, die liefern uns den Christbaumschmuck, den wir selber nicht mehr bauen können und herstellen wollen, das ist ja viel zu aufwendig. Und weiter, das könnt ihr gerne machen und billige Verbrauchsgüter und dies und das und jenes. Aber dann wird relativ schnell klar, dass China es keineswegs dabei belassen will, sondern dass sie einen eigenen Entwicklungspfad verfolgen, dass sie an ihrer eigenen politischen Vorstellung der Ordnung festhalten, dass sie sich also in den USA nicht unterordnen werden. Und dabei einem bestimmten Zeitpunkt erreichen sie kritische Größen in der Technologieentwicklung, dass die USA sagen, jetzt als verlängerte Werkbank wäre das ja okay gewesen, aber das, was jetzt da abläuft, das führt zu einer Verschiebung der technologischen und ökonomischen Gewichte in der Welt. Das können wir so nicht akzeptieren. Das ging bereits unter Obama los, dass man versucht hat, China gezielt aus der Hochtechnologie fernzuhalten. Dass man unter Obama allerdings die anderen Effekte, die der chinesische Aufstieg hatte, nämlich eine Beschleunigung der Deindustrialisierung der USA, dass man die tendenziell weiter hingenommen hat, weil das eben vorteilhaft ist, billige, preiswerte und gut qualitätsmäßige chinesische Industriegüter zu konsumieren, als das Zeug selber herzustellen, was nur teurer wäre und was auch nicht die Qualität erreicht. Also man hat, der Obama und Biden hatten ja ihre Positionen vor allen Dingen im Westen und im Osten, in den Bereichen, wo die Finanzindustrie sitzt und die Hochtechnologie sitzt, während die verarbeitende Industrie und die anderen Bereiche in den USA ja tendenziell eher anders gewählt haben. Daran haben die sich orientiert und die haben auch gezielt eben auf eine Verhinderung von Weitergabe von Hochtechnologie. Der Chipkrieg, das ist so eine Art Schlagwort dafür. Donald Trump hat in dieser Auseinandersetzung eigentlich diesen Chipkrieg und die anderen Sachen gar nicht in Frage gestellt. Donald Trump hat nur einen anderen Punkt gemacht, indem er auf die Geschichte zurückgriff, hat gesagt, wir müssen gleichzeitig, und damit bediene ich auch meine eigenen Wähler, zu einer Reindustrialisierung, Modernisierung Amerikas kommen. Also es muss wieder Industrie angesiedelt werden in den USA. Es müssen wieder Arbeitsplätze entstehen. Es muss America wieder great werden. Wir make America great again. Und wie können wir das erreichen? Und da kam das 19. Jahrhundert ins Spiel. Im 19. Jahrhundert haben die Europäer sehr hohe Zölle in den USA gezahlt, konnten es sich aber gleichwohl nicht leisten, den US-Markt zu verlieren, weil der so dynamisch war. Und jetzt besteht die Hoffnung in den USA, das ist nach allem, was ich so beurteilen kann, eigentlich die Logik dahinter zu sagen, die ausländischen Unternehmen, die ausländischen Lieferanten bezahlen über hohe Zölle, ja, ihren Markteintritt in die USA. Können die Zölle aber nicht in den USA an die Verbraucher weitergeben, dann würden sie hier Marktanteile verlieren, sondern müssen ihre eigenen Margen senken. So zahlen also die ausländischen Unternehmen unsere Einkünfte. Die Zölle bekommt der Zentralstaat in den USA. Und damit können wir gleichzeitig die Steuern senken und wir können die Angebotsbedingungen für Industrie, die aus dem Ausland in die USA kommt, besser machen. Und wir können so erreichen, dass in den USA mehr produziert wird, dass alte Industriezweige wieder aufleben, dass wir unter Umständen die Steuern sogar senken können, damit die Industrie noch mehr Attraktivität findet, wenn sie hier herüberkommt. Das ist die Philosophie, die dahinter steckt. Da bin ich sehr skeptisch, ob das funktionieren kann. Denn der Unterschied zum 19. Jahrhundert ist der, im derzeitigen Wirtschaftskrieg haben es die USA nicht wie damals Großbritannien, letztlich mit eher kleinen, wenig handlungsfähigen Gegnern zu tun. Das Problem ist, dass China heute in einer Weise handlungsfähig ist, das für die USA selbst existenzielle Bedeutung hat. Wenn die USA hergehen und sagen, wir hindern die Chinesen daran, ihre Produkte in die USA zu bringen oder nur zu sehr schlechten Bedingungen, dann hieße das, dass sie 30 bis 40% der Industriegüter, die man im eigenen Land konsumiert, teurer machen. Oder durch Eigenleistung substituieren müssen, von denen man aber bis heute gar nicht weiß, ob die das auf die Reihe bekommen werden. Werden die eigene Spielzeugindustrien, eigene Verbrauchsgüterindustrien, eigene Industrien für Schnellhefter, für dies, für das. Gucken Sie sich mal den Temu-Katalog an, was die einem also anbieten. Da kann einem ja ganz schwindelig werden, wenn man das sieht. Das müssten sie alles nicht nur in absehbarer Zeit selber herstellen, sondern auch in einer Qualität, wie es die Chinesen tun, und zu einem Preis, wie es die Chinesen tun. Wenn sie es nicht schaffen, muss man es subventionieren. Und dann ist es wirtschaftlich geradezu widersinnig, das zu tun. Also die Amerikaner im 19. Jahrhundert in die Weltwirtschaft noch relativ wenig integriert, sind heute in die Weltwirtschaft weniger als Exporteur, da sind sie in der Tat nicht so bedeutend, aber als Importeur ganz entscheidend eingebunden. Und der Verzicht auf diese Importe und der Versuch, diese Importe durch Eigenleistung zu substituieren, ist meiner Ansicht nach, und da sind die meisten Texte, die ich gelesen habe, ganz eindeutig, das ist ein ganz, ganz schwieriger Punkt. Ein ganz, ganz schwieriger Punkt. Ob das gelingt, weiß man nicht. Die Alternative, und damit komme ich dann auch zum Schluss gleich, die Alternative ist allerdings, das müsste sich dann Trump eingestehen, und ich glaube, angesichts seiner Wählerschaft und angesichts der Stimmung in den USA ist das sehr schwierig, hieße, wir können es nicht ändern. Wir können wirtschaftliche Strukturen, die sich spontan weltweit in den letzten 25, 30 Jahren verändert haben, nicht einfach willkürlich ändern, zurückdrehen. Dazu fehlen in den USA zunächst mal die Voraussetzungen. Das Bildungssystem funktioniert nicht. Deshalb importiert man ja gebildete Menschen aus der ganzen Welt. Die Infrastruktur in den USA ist in einer ganz schwierigen Situation. Ein Vertreter eines deutschen Wirtschaftsforschungsinstituts meinte einmal, der sich dort gut auskennt, in vielen Staaten der USA ist das Einzige, was funktioniert, das Militär. Und es gilt für viele, viele andere Bereiche. Also die Vorstellung, man könne die USA relativ schnell und kostengünstig reindustrialisieren oder modernisieren, das ist eine sehr schwierige Vorstellung. Aber stellen Sie sich die Alternative vor, dass Trump hergeht und sagt, Kinder, ich habe es versucht, klappt nicht. Also er wird das jetzt darauf anlegen. Und insofern wird man versuchen, das mit dem Brecheisen auch durchzusetzen. Wenn 3 Jahren die nächsten Wahlen sind, muss man kaum schauen, ob sich das behauptet, ob sich das nicht behauptet. Ich glaube jedenfalls nicht, dass diese Form des Wirtschaftskrieges gegen China, weil sie nicht im Interesse des eigenen Landes ist, wirklich auf Dauer erfolgreich sein kann. Aber sie entspricht natürlich der Logik des militärischen Denkens und der geostrategischen Auseinandersetzung, die in den letzten Jahren eine deutliche Aufwertung erfahren haben. Auch hier bei uns gibt es etwas, was es noch vor 20 Jahren kaum gab, nämlich geostrategische und geoökonomische Überlegungen. Das kehrt jetzt alles wieder zurück. Und von daher glaube ich, auch wenn man Trump von dieser Form des Wirtschaftskrieges vielleicht abbringen wird, wird die neue Konfliktstruktur, die wird bleiben. Eine Konfliktstruktur, die eben nicht mehr unipolar um einen großen Akteur konzentriert ist, sondern sie viele verschiedene ernstzunehmende Größen hat, wie eben China, wie Indonesien, wie Indien, wie Lateinamerika, wie auch Russland. Das darf man nicht vergessen. Irgendwann wird man sich da auch wieder verständigen müssen. Das ist ja vollständig unmöglich, dass man das nicht wieder hinbekommt. Das geht einfach gerade von der Größe und von den Ressourcen, die dort sind, in keiner Weise. Also das muss man irgendwie hinbekommen. Aber es ist nur ganz schwer ein Ordnungszustand vorstellbar, in dem einer die Regeln vorgibt und die anderen halten sich aus Eigeninteresse daran. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich fasse das nochmal ganz kurz zusammen. Wirtschaftskriege sind eigentlich schwierig, da, wenn sie möglich sein sollen, sind sie selbstschädigend. Wenn ich mit irgendjemandem keinen Handel treibe, dann kann ich mit dem keinen Wirtschaftskrieg machen, das wirkt ja nichts. Also man kann ja nur jemandem schaden, mit dem man in enger Interaktion ist. Das ist dieses Paradox, was ich eben angesprochen habe. Wenn man glaubt, sich das leisten zu können wie die USA oder China, dass man in diesem Paradox letztlich der Stärkere ist, dann lässt man sich auf gewisse Sachen ein. Wenn man das nicht mehr ist und die Deutschen, die Holländer, die wissen das, die können sich gar nicht darauf einlassen, das geht, funktioniert überhaupt nicht, dann wissen sie, das Eskalationspotenzial ist riesig, was dadurch entsteht. Und die Frage ist, ob man das jederzeit kontrollieren kann. Ja, wenn man sich plötzlich anlegt mit dem. Und die Welt, wie sie alle wissen, dass wir wissen, dass der Konflikt in der Ukraine nicht der einzige ist. Wir wissen, was in Israel passiert, was kürzlich zwischen Pakistan und Indien gewesen ist, was in verschiedenen Teilen der Welt, im Chinesischen Meer, was da alles noch passieren wird. Das ist ganz, ganz schwierig nur zu kalkulieren. Und das Eskalationspotenzial, würde ich sagen, ist entsprechend hoch. Historisch ist ganz eindeutig, Ordnungszustände sind selten und eigentlich nur möglich, wenn eine einzelne Macht eine Ordnung anbieten kann, ich wiederhole mich, die für die anderen interessant ist, daran teilzunehmen. Historisch hat es das nur gegeben, wenn nach großen Kriegen nur noch einer den Ton angab. Die Frage ist, ob wir, um eine solche Situation zu erreichen, einen großen Krieg in Kauf nehmen wollen oder sollen. Ich habe auch schon Stimmen gehört, die haben gesagt, lasst uns doch den ganzen Rest abschreiben, die Osten in Osten, die Russen und die Chinesen und ich weiß nicht was alles, alles den Orkus runtergehen lassen. Wir vereinigen uns, wir machen unseren schönen alten Westen, wie es vor 1989 war, da ist auch wieder alles in Ordnung. Die Vorstellung ist meiner Ansicht nach nicht wirklich tragfähig. Aber selbst wenn eine solche Ordnung möglich wäre, das haben wir auch gesehen bei der Pax Americana, die beendet den ökonomischen Strukturwandel nicht, sondern beschleunigt ihn. Und am Ende des Strukturwandels sind die Verhältnisse nicht mehr so wie am Anfang des Strukturwandels. Das heißt also, jede ordnungssetzende Macht, wie auch immer diese Ordnung ist, muss damit rechnen, eine Ordnung zu kreieren, die andere blühen lässt, mit denen man sich unter Umständen auseinandersetzen muss. Ich glaube, eine Rückkehr zur Ordnung nur durch einen großen Krieg ist angesichts der atomaren Bewaffnung absolut unrealistisch. Es gibt nur so etwas wie eine multipolare Verhandlungslösung, die überaus schwierig ist, da sie auf allen Seiten letztlich Kompromissbereitschaft, wenn auch auf der Basis von Härte und Kaltblütigkeit, voraussetzt. Aber man kann ohne Kompromissbereitschaft nicht. Von daher finde ich den Ansatz, Dealpolitik zu machen, erstmal in Ordnung. Der Deal heißt ja immer, wir machen was, wovon wir beide was haben. Wir dealen das aus. So spricht man ja, glaube ich, im Volksmund die ganze Sache. Dass man aber diese Deals gut machen kann, und jetzt rede ich nicht mehr als Historiker, sondern als Zeitgenosse, das setzt voraus, dass man weiß, was man will. Und die Europäische Union wird sich überlegen müssen, was sie will, was sie gemeinsam will. Nicht nur, was Frau von der Leyen sich so ausdenkt, sondern was von Polen bis Portugal und von Finnland bis Malta, was da gemacht werden kann. Und wenn man weiß, welcher Streit ausbricht, sobald die Frage auftaucht, ob die Ukraine in die gemeinsame Agrarordnung aufgenommen wird, da kann man sich ungefähr vorstellen, was uns da bevorsteht, wenn das gemacht werden muss. Aber das muss gemacht werden. Und auf dieser Basis muss man mit Kaltblütigkeit dann verhandeln. Die Generalsekretärin der WTO, die ja im Moment sehr in der Kritik ist, nicht die Generalsekretärin, sondern die WTO, das würde ja gar nicht mehr taugen, die meinte, man soll jetzt mal, die WTO sei angeschlagen, aber der internationale Handel habe ja viel für sich. Also er sei auch in vielen Punkten ja weiterhin funktionsfähig. Das ist ein Punkt, den sehe ich genauso, den will ich genauso sehen. Ich würde sagen, darauf kommt es jetzt an, dass man kaltblütig sieht, was hat man gemeinsame Vorteile vom internationalen Handel, dass man mit einer gewissen abwartenden Handlung auf der Basis klar formulierter Interessen diese dann aber vorträgt und den anderen Seiten auch klar macht, wenn ihr eure eigenen Interessen verfolgen wollt, dann müssen wir uns schon irgendwo treffen. Anders wird es nicht funktionieren. Wenn man aber in dieser Auseinandersetzung mit unklaren Interessen dafür aber umso mehr moralischem Pathos hineingeht und mit allen möglichen Affekten da um sich wirft und hantiert, die nur dazu führen, dass letztlich auf allen Seiten das Misstrauen und die Widerständigkeit dann steigt, glaube ich, dann wird man dieser Situation nicht gerecht werden können. Das ist von daher, so nach langer Rede kurzer Sinn, im Grunde genommen eine Situation, wo die Wirtschaftskriege in ihren möglichen Auswirkungen die Diplomatie wieder ins Spiel bringen, die allerdings auch unter erheblichen Druck setzen. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.
Gefährliche Rivalitäten, Wirtschaftskriege von den Anfängen bis zu Trumps Dealpolitik. Ein Vortrag des Wirtschaftshistorikers Werner Plumpe. Ja, wenn ihr Geschichtsfans seid, dann kann ich euch noch einen anderen Podcast von Deutschlandfunk Nova ans Herz legen, falls ihr den noch nicht kennt. Eine Stunde History heißt der. Da geht es auch darum, was das Gestern mit dem Heute zu tun hat und was wir daraus für die Zukunft lernen können. Jede Woche gibt es eine neue Folge. Den Link packe ich euch auch in die Shownotes. Für heute war es das. In der nächsten Folge heißt es Hörsaal Goes Science Slam. Dann haben Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen ganz am Anfang ihrer Karriere das Wort und die Chance, uns ihre Forschung zu pitchen. Wird spannend, das kann ich schon mal versprechen. Hört wieder rein. Am Mikro war ich, Katrin Ohlendorf. Bis dann und ciao.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. In der Deutschlandfunk-App.